Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Sorava und
Jan Wiechert. Ja, heute geht es um zwei Freilichttheater-Bilanzen, wenn man so möchte. Das eine haben wir später in der zweiten Hälfte dieser Sendung, wird das Reubacher Sommertheater sein. Reubach liegt im Landkreis Schwäbisch Hall, in der Gemeinde Roth am See. Und da werden wir mit dem dortigen Ortsvorsteher uns unterhalten, wie denn das Stück von Marie-Louise Fleißer angekommen ist beim Publikum und auch beim Ensemble selber. Es handelt sich ja um eine Amateurtheatergruppe. Und vorher haben wir aber die Bregenzer Festspiele, also zwei große Gegensätze heute, wenn man so möchte, aber beides im Freien, im Wesentlichen im Freien gespielt. Ja. Die Bregenzer Festspiele sind ja jetzt letztes Wochenende zu Ende gegangen. Reubacher Sommertheater war schon im Juli. Wesentlich kürzer natürlich auch, aber wir haben jetzt die Bilanzen, also in der heutigen Sendung und in der nächsten Sendung werden wir etwas zu den Freilichtspielen Schwäbisch Hall hören, zu den Kreuzgangsspielen in Feuchtwang und zu den Burgschauspielen Leofels, die ja nicht in der Burgs oder der Burgruine, sondern am Bahnhof von Gerabronn dieses Jahr gastierten.
Zunächst aber kommen wir zum Thema Bregenz.
Richtig.
Und du, lieber Ralf, hast dich auseinandergesetzt mit dem Resümee, das schon auf der österreichischen, am österreichischen Ufer des Schwäbischen Meeres gezogen werden konnte. Und die Hauptinszenierung dieses Jahr in Bregenz war Turandot von Puccini.
Genau,
Was sagen denn die Besucherzahlen?
Da kommen wir noch drauf. Ich habe dazu den Pressesprecher Axel Renner interviewt. Den werden wir noch dazu hören. Vorweg wollte ich einfach noch mal kurz zusammenfassen, wie die Presse reagiert hat auf die Inszenierung dieses Jahr. Also Turandot habe ich selbst gesehen, war natürlich sehr opulent von einem 72 Meter breiten und 27 Meter hohen Bühnenbild, chinesischem Mauernachbau, inklusive Terrakotta-Armee. Es waren, glaube ich, auch so 300 Figuren, was da noch stehen, die durch diese Mauer durchkreuzen.
Kann man die jetzt käuflich erwerben nach Ende der Inszenierung? Ach nee, Turandot wird nächstes Jahr nochmal
aufgeführt. Also soviel ich weiß, war es immer so, dass die Bühnenbilder eigentlich verkauft wurden.
Aber die spielen nächstes Jahr nochmal Turandot, oder?
Die spielen nächstes Jahr nochmal Turandot, genau.
Dann müssten sie ja nochmal Krieger gießen.
Nein, die werden erst nächstes Jahr verkauft.
Ah.
Die bleiben da jetzt. Okay. Die werden jetzt wahrscheinlich winterfest gemacht oder vielleicht eingelagert über den Winter, weil das Eis wahrscheinlich sonst das Ganze beschädigen würde. Die Mauer wird aber voraussichtlich so stehen bleiben. Also wer im Verlauf der Zeit noch nach Bregenz kommt, kann sich das natürlich noch anschauen. Ich gehe mal davon aus, dass auch nach wie vor noch Führungen wahrscheinlich angeboten werden.
Mhm.
Das kann ich so viel schon mal sagen. Also allein an Führungen sind 25.000 Menschen durch dieses Bühnenbild geschleust worden. Das ist auch schon eine ganz gewaltige Zahl, würde ich mal behaupten.
Ja.
Das sind noch nicht mal die das Ganze gesehen haben. Das Ganze ist ja schon ein halbes Stadion mit fast 7.000 Plätzen.
Mhm.
Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn es kaum regnet, also kaum was abgesagt wird,
dass
da etliches zusammenkommt. Das Presseecho ging bis zur New York Times übrigens, dieses Jahr. In New York Times hatte der Rezensent, der Zachary Wolf, hatte sich beide Inszenierungen Turandot auf dem See und Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach im Opernhaus, im Geschlossenen, angeschaut und meinte, it seems like a typical Bregenz Zwofer with two operatic Superego, ich muss es wieder gut lesen können hier über dem Bildschirm. Superego sure to be charmed by the intellectual pleasures in the Festspielhaus and the it sated on the lake. But this Hoffmann, seen on Thursday, and Turandot, seen Friday, turn out to have a great deal to say to each another. Both blend glitter and substance. Ja, sie haben sich überschlagen, die Neue Zürcher Zeitung nicht weniger, wie auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die meint, Festspiele wie diese sind eine ideale Einstiegsdroge. Als Sommers züchtet man hier neue Opernsüchtige. Die Süddeutsche Zeitung geht mehr ins Detail, meint zum Dirigenten. Man spürt da auch eine genaue Probenarbeit von Dirigent Paolo Carignani, der in der Aufführung überhaupt nicht auf Überhitzung und Knalleffekte setzt. Dass Carignani eher langsame, aber durchweg spannungsvolle Tempi wählt, kommt den Solisten zugute, die zwischen den Massenszenen mit dem Prager Philharmonischen Chor Raum für psychologische Konturen gewinnen. So könnte man in einem fortfahren, was diese Kritiken anbetrifft, bis hin zum ZDF Heute-Journal, stelle ich übrigens gerade fest.
Mhm. Aber die haben ja auch über das Fischsterben in der Jagd berichtet, also dann kann man auch über die Bregenzer Festspiele was sagen.
Ja, so könnte man es sehen. Auch moderne Inszenierungen kamen gut an von Peter Oetwesch, das neue Musiktheaterstück Der goldene Drache, natürlich in Bezug auch zu Turandot, wenn man so will. Da meinte die Süddeutsche Zeitung, das Frankfurter Ensemble Modern geht mit ungeheurer Spielfreude ans Werk und auch die Regisseurin Elisabeth Stöppler hat viel Sinn für die Komik, die sich aus Schimmelpfennigs Wort Wollten ebenso ableitet wie aus der lustvollen Ironie der Musik. Man erlebt Musiktheater als scharfen Kommentar zur Realität, passgenau, nicht endend gültig, ja immer noch aktueller. Die Schwäbische Zeitung, hier war Werner Grimmel. Alles ist kunstvoll elaboriert und einfallsreich instrumentiert. Das Ensemble Modern unter der Leitung von Hartmut Keil spielt brillant. Hedwig Fassbender, Katharina Kasper, Simon Bode, Holger Falk und Hans-Jürgen Lazar bewältigen die sprachnahen, textverständlichen Vokalpartien mit Bravour. Also auch hier viel Lob. So könnte man in einem fortfahren. Zum Beispiel, was neu war, war ja dieses Jahr die Werkstattbühne. Così fan tutte mit einem jungen Ensemble. Hier meint Katharina von Glasenapp ebenfalls in der Schwäbischen Zeitung. Regisseur Jörg Lichtenstein, Dirigent Hartmut Keil, 6 hochmotivierte junge Sängerinnen und Sänger und das Symphonieorchester Vorarlberg präsentieren im Landestheater eine ungemein spritzige und konsequent durchgearbeitete Operninszenierung von Mozarts Meisterwerk. Die jungen Sängerinnen und Sänger nutzen ihre Chance und bringen sich mit Spiellust und prächtigen Stimmen ein. Musiziert wird prächtig vom fantasievollen Hammerklavierspiel, das Hartmut Keil selbst zur Begleitung der Rezitative gestaltet, über die spritzigen oder fein gewebten Streicherstimmen zu den Holzbläsern und den virtuosen aufspielenden Hörnern ist das Symphonieorchester Vorarlberg bestens eingestimmt. Auch hier viel Lob und so könnte man, denke ich, in einem fortfahren. Hoffmanns Erzählung habe ich ja vorher schon mal kurz angedeutet über die New York Times.
Ja, jetzt muss man aber vielleicht nochmal kurz weg von Hoffmanns Erzählung und Così fan tutte einfach zum Hauptstück Turandot, das du ja im Gegensatz zu den anderen beiden selbst gesehen hast, sehe ich ja, das richtig?
Richtig.
Sag doch mal was Schlechtes drüber.
Was Schlechtes? Also das Schlechte, wenn man schlecht sein wollte, was Schlechtes drüber sagen wollte, müsste man eigentlich sagen, eigentlich ist diese Oper ja fast ein Kammerspiel. Und eigentlich braucht man diese ganze Mauer überhaupt nicht. Also es wird ein paar Mal genutzt, um ein paar Lampignons hochzuheben oder irgendwelche Wasserfontänen am Schluss in die Gegend zu spritzen. Und dass in der Mitte ein Stück Mauer einfallen kann. Aber der größte Teil dieses monströsen Bildes wird eigentlich gar nicht benutzt. Es ist eigentlich da wie so ein erstarrter Drache, wenn man so möchte, auch von der Form her. Auch von ein bisschen Glitzereffekten von der Mauer, von der aus Kunststoff bestehenden Mauer. Und das meiste spielt sich in einem Rund in der Mitte des Ganzen ab und ist da ein bisschen meiner Meinung nach kopiert von Poundneys Tosca-Inszenierung mit dem großen Auge in der Mitte, dessen Pupille sozusagen als runde Spielfläche ausgeklappt wird dann.
Auch in Bregenz auf der Seebühne.
Ja, aber da war es konsequent, das Ganze. Jetzt hat man versucht, diesen Drachen und das Kriegerische ein bisschen so in den Mittelpunkt zu rücken. So Martial Arts mäßig, ballettmäßig inszeniert. Was mich manchmal irritiert hat, dass der Chor verständlicherweise im Opernhaus gesungen hat. Und auf der Bühne der Chor halt eben nicht oder nur teilweise, sondern dass hier eigentlich eher, wie soll man sagen, eigentlich Tänzer, wenn man so möchte, sich bewegt haben. Das hat man so, also diese Inszenierungen, die natürlich ein bisschen an diese asiatischen Filme orientiert sind, so ein bisschen darzustellen. Ne? Mhm. Mit dazu noch zu singen, das wäre, glaube ich, wirklich schwierig gewesen, aber das irritiert dann doch manchmal. Ja. Wenn man da guckt, singen die jetzt? Und dann sieht man kein Singen.
Das ist natürlich auch, dass das also technisch da mit modernsten Mitteln eben gearbeitet wurde, dass Teile der Musiker nicht auf der Bühne präsent waren, sondern aber trotzdem live gesungen oder gespielt haben und live eingespielt wurden auf den Spielplatz.
Ich meine, es wäre Platz für ein Orchestergraben, aber es würde natürlich nicht so klingen, wie es so klingen kann, wenn man das Ganze im Opernhaus abnimmt und dann in Surround-Sound-Technik dem Publikum präsentiert. Also man hat schon den Eindruck, das kommt von der Stelle, wo die stehen, aber es ist nicht so. Ne? Mhm. Also natürlich nur der Fall bei den Solisten, die singen tatsächlich dann.
Bei einem Orchestergraben herrscht natürlich auch die große Gefahr, dass der schnell mit Wasser vollläuft mitten im Bodensee.
Ja, wenn er dicht ist, nicht. Nee. Auf Booten wäre es ein bisschen risikoreich, das gebe ich zu, weil Musiker können dann doch mal so in Schwung kommen.
So eine chinesische Dschunke oder so.
Ja, die fahren da natürlich schon auch vorbei, ne? Ja. Aber dazu brauchen wir ja den Platz statt des Orchesters. Und Was man natürlich auch sehen kann, man sieht natürlich dann den Chor, wenn er auch singt, auf dem Bildschirm, so wie das Orchester und den Dirigenten nochmal separat, wem es hilft. Was schön und gut ist, vor allem weil sehr viele, denke ich, Touristen auch in diese Aufführung gehen, ist natürlich, dass man das Ganze in der Originalsprache belässt, aber eine Übersetzung anbietet auf so Leuchttafeln, also die ganz dezent platziert, dass man sozusagen noch verfolgen kann, was passiert denn da jetzt eigentlich.
Mhm. Originalsprache Italienisch, nicht richtig. Mandarin.
Nein, ja. Nein, kein Mandarin, kein anderer chinesischer Dialekt und auch kein Persisch. Das müsste ja der persische Prinz
richtig.
Ja. In Farsi dann singen zum Beispiel. Würde sich sehr, sehr interessant anhören. Ja, und das Ganze, diese Drehscheibe in der Mitte, da spielt sich eigentlich das meiste oder drumherum spielt sich das meiste ab. Das ist ein speziell ist noch ein blau gehaltener kleinere Spielfläche davor noch zu verzeichnen, die gewissermaßen Puccini zeigt zu Beginn und das Arbeitszimmer von Puccini offenbar darstellen soll. Da singt dann auch sein Nessun Dorma, dieser Prinz, also Puccini und der Prinz werden gewissermaßen gleichgesetzt.
Ja.
Und was ich schade fand, ist, dass da jetzt diese 1926 dieses abgeschlossene Fragment, wenn man so möchte, gespielt wird. Interessanter wäre es vielleicht doch, das Ganze offen zu enden zu lassen, weil es einfach nicht glaubhaft ist. Darüber haben wir ja schon diskutiert, dass die Turandot, die keinem Menschen lieben möchte, aus Angst vor den Menschen, vor den Männern, wenn man so will, sondern isoliert leben möchte. Was, denke ich jetzt mal, am chinesischen Kaiserhof nichts Ungewöhnliches gewesen sein dürfte. Von daher gesehen. Aber da ist ein bisschen aufgezwungener Schluss einfach.
Vielleicht, ein Happy End.
Naja, ein Happy End mit Trauerflor, wenn man so will, weil ja eine Person opfert sich ja dafür, für dieses Happy End.
Aber nicht Turandot meinst du jetzt?
Nein, sondern...
Du meinst die Dienerin...
Die Sklavin.
Die genau. Sklavin... Liu.
Die Dienerin des Vaters dieses Prinzen.
Liu?
Genau.
Ja.
Und in dieser Hinsicht sehr opulent, aber man könnte es auch als Kammerspiel das Ganze genauso inszenieren. Es wäre halt nicht diese Bilderwelt, aber diese braucht man halt eben, das meinte ich jetzt, wenn ich was kritisch sage, so im Freien braucht man eigentlich die große Bühne und braucht auch so ein bisschen was fürs Optische, um die Menschen fesseln zu können, dass man nicht dauernd schaut, oh, hinten fährt ein Krankenwagen am Seeufer entlang und man hört ihn natürlich auch ein bisschen oder durch sonst irgendwas abgelenkt wird, sondern dass man tatsächlich da dabei bleibt auch.
Und das ist ja vielleicht auch der Punkt, der gerade in der einen Kritik etwas herausgearbeitet wurde, dass es als eine Einstiegsdroge für künftige Opernbegeisterte gilt, ist es sicherlich kein Nachteil, mit optischen Effekten einfach zu arbeiten und nicht so die ganz verstaubte Oberstudiendirektor-Fassung herabzuspielen. Andererseits habe ich mich ja gefragt, weil ich mal drauf geguckt habe, wenn ich jetzt als junger Mensch irgendwo mir diese Einstiegsdroge besorgen wollte, wäre ich wahrscheinlich an den Eintrittspreisen gescheitert.
Oh, das kommt drauf an. Also es gibt auch günstigere Eintrittspreise als 140 Euro für den ersten Platz. Das gebe ich zu, ist ein
stattlicher Preis.
Stattlicher Preis, aber auch Bregenz muss sich selbst zu großen Teilen finanzieren. Und da sind das nicht nur, wie bei den Freilichtspielen, 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Festspielzeit, sondern 2000. Und da kann man sich natürlich die Dimension vorstellen, was da an Geld zusammenkommen muss, um alle bezahlen zu können.
Das heißt, Sie sind vereinsmäßig organisiert?
Es ist auch meines Wissens ein Verein. Und
also kein Staatstheater und im Sinne einer Staatsoper?
Nein, es ist kein institutionalisiertes Theater, sondern ist tatsächlich aus so einer Idee heraus in den 70er Jahren gegründet worden.
Okay.
Also Idee, Oper im Freien aufzuführen.
Mhm.
Gibt es an anderen Stellen in Österreich auch, am Neusiedler See, glaube ich, Operette im Freien dann, was natürlich auch viel Zuspruch erhält, aber in kleineren Dimensionen stattfindet.
Mhm.
Man hat natürlich in Bregenz auch die großen Sponsoren, sage ich jetzt mal.
Das Casino.
Die Casinos Austria, gut, genau. die sind an vielen Stellen Sponsoren, sage ich jetzt mal. Früher war es die größte Schweizer Bank, die sage ich jetzt nicht. Und die sind inzwischen nicht mehr dabei, aber man hat trotzdem sehr viele größere Unternehmen, die hier doch auch dafür sorgen, dass der Ablauf gewährleistet ist. Und natürlich gibt es auch staatliche Unterstützung, sei es vom Land Vorarlberg oder vom österreichischen Bundesstaat, wie das denn so schön heißt. Bevor wir das Interview mit Axel Renner hören, also ein bisschen spannend, haben wir ein bisschen Musik mit dem Wolfgang Torkler Trio.
Thank you.
Tja, nun das zum Interview mit Axel Renner, das ich gestern schon geführt hatte. Mhm. Und zu den Zahlen, ich nenne mal die Zahl, wie sie tatsächlich jetzt da steht, 227.578 Menschen haben die Prägnitzer Festspiele dieses Jahr besucht. Davon waren 171.126 auf der großen Seebühne und haben Turandot gesehen.
Plus 25.000 bei Führung.
Ja, die waren wahrscheinlich da mit
drin. Ach so.
Und das heißt, wenn man Plus sagt bei Turandot, dann muss man sagen, plus 1 Million Fernsehzuschauer. Aber dazu kommen wir im Interview jetzt im Folgenden. Herr Renner, die Bregenzer Festspiele sind vor kurzem zu Ende gegangen. Was ist denn die Bilanz?
Ja, fast 230.000 Besucher strömten zu den Bregenzer Festspiele, um Oper, Konzert und Zeitgenössisches zu hören.
Und die Zahl 98 ist ja, zieht sich, glaube ich, mehrfach durch Ihre Bilanz, oder?
Ja, wir können in fast allen Programmreihen eine sehr hohe Auslastung verzeichnen, mit fast 100%, so beispielsweise 98% beim Spiel auf dem See Turandot. Das Publikum hat unser Angebot sehr begeistert aufgenommen.
Sie konnten damit eigentlich fast an den Erfolg mit der Zauberflöte und Herrn Pautny noch anschließen. Die Frau Sobotka hat sozusagen eine glückliche Hand gehabt mit Turandot.
Ja, die Saison 2015 wird als eine der bestbesuchten in die Festspielgeschichte eingehen. In der Vergangenheit war unter anderem das Zauberflötenjahr 2014 besser gebucht, aber danach reiht sich unsere Turandot und eben die vergangene Saison in eine der bestbesuchten seit Festspielgründung 1946 ein.
Sind die Grüne auch beim Wetter zu suchen dieses Jahr?
Ich glaube, es lag vor allem an einer klaren künstlerischen Handschrift, an einer klaren Konzeption in der Programmierung. Und selbstverständlich müssen Rahmenbedingungen passen, unter anderem das Wetter. Aber das macht sowieso, was es will. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir künstlerisch punkten. Und das hat genauso funktioniert.
Da hätte sich nämlich gleich meine nächste Frage angeschlossen. Wetterunabhängig war ja die Inszenierung von Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. Auch da haben Sie eine Auslastung von 98% erreicht.
Unsere Oper im Festspielhaus Hoffmanns Erzählungen hat ebenso gepunktet beim Publikum. Und anstatt der früheren 3 Vorstellungen und in diesem Sommer 5, dort eine Auslastung von nahezu 100% erreichen. Das ist schon ein großer Erfolg. Und wenn man nach Ende der Aufführung in den Zuschauerraum ging, konnte man dort stehende Ovationen sehen, ein begeistertes Publikum. So muss es sein, das sind Festspiele.
Und noch ein bisschen mehr, 1% mehr Auslastung war diesmal beim Opernstudio und Opernatelier zu verzeichnen. Worauf führen Sie das zurück? Ist da so großes Interesse am Experimentieren?
Das neu gegründete Opernstudio mit seiner Debütproduktion Così fan tutte konnte nicht nur auf der Bühne begeistern und damit 99% Auslastung erreichen, sondern bereits im Vorfeld konnten wir Einblicke gewähren in die Probenarbeit, beispielsweise in einer Meisterklasse mit Brigitte Fassbender. Und damals schon sprang der Funke über. Es waren allesamt junge Sängerinnen und Sänger, die sehr frisch, sehr motiviert, sehr, sehr unkonventionell an die Sache rangingen, gemeinsam mit Regisseur Jörg Lichtenstein. Und ich glaube, darin ist der Grund zu suchen, wieso diese Mozart-Oper in einer ganz, genauso frischen Umsetzung auf die Bühne kam, die offenbar unser Publikum begeistert hat. Das freut einen umso mehr, denn ob eine neue Programmreihe funktioniert oder nicht, ist ein gewisses Risiko. Hier war es so, hier hat es funktioniert und die Freude ist doppelt groß deswegen.
Und es gibt ja noch mehr Superlativen, wenn ich das richtig informiert bin. Peter Oetsch, der Goldene Drache, war auch erfolgreich, ganz ungewöhnlich für ein Werk neuer Musik. Und Sie hatten auch unglaublich viele Fernsehzuschauer bei der Übertragung.
Ja, lassen Sie mich vorab noch sagen, wir spielen hier nicht der Superlative wegen, sondern weil wir große Kunst an einem breiten Publikum ermöglichen wollen, wenn dann der Publikumszuspruch noch dementsprechend groß ist, teilweise sogar rekordverdächtig, dann freut einen das, aber wir spielen nicht der Rekorde wegen, sondern weil wir wunderbare Kunst auf hohem Qualitätsniveau einem breiten Publikum zugänglich machen möchten. Aber Sie haben recht, neben der zeitgenössischen Erstaufführung, die sehr gut besucht war, gab es einen weiteren Rekord und der ist tatsächlich mit Abstand ein Rekord, nämlich rund 1 Million Fernsehzuschauer sahen unsere Touren dort daheim im Wohnzimmer in einer Koproduktion mit SWR, SRF und ORF. Wurde unsere Oper nicht nur in der klassischen Konzeption von vorne gezeigt, sondern eben auch in einer sogenannten Backstage-Variante. Mhm. Während der Aufführung kamen Mitwirkende zu Wort und es gab ungewöhnliche Blickwinkel. Offenbar kam das beim Zuschauer genauso an und ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass 1 Million Menschen Oper am Fernsehen schauen. Das freut einen.
Sie haben vorher das Stichwort gebracht, einem breiten Publikum Kultur, Kunst nahe zu bringen. Sie haben dieses Mal auch eine Orchesterkonzertprobe für Flüchtlinge angeboten. Wie kam es denn zu dieser Veranstaltung?
Es war die Privatinitiative zweier Vorarlberger, die hier der Meinung waren, sich für Flüchtlinge zu engagieren, was wir sehr begrüßen und sehr kurzfristig und spontan zugesagt haben. Und wenn wir dann in den großen Saal schauen, konnte die Flüchtlinge hier waren begeistert, zusammen mit ihren ehrenamtlichen Helfern. Und wir würden das so sofort wieder tun und damit auch ein Zeichen setzen für Integration und gegen Ausgrenzung.
Letztlich bleibt uns noch der Ausblick auf die nächste Saison. Turandot wird wiederholt, also wieder aufgenommen. Und was wird es daneben hier und da zu sehen geben?
Ja. Neben der Wiederaufnahmenpremiere von Turandot am See gibt es im Festspielhaus eine in Vergessenheit geratene Oper namens Hamlet nach dem berühmten Drama von Shakespeare. Komponist ist Franco Faggio, hier im Festspielhaus an 3 Aufführungsterminen zu sehen. Die Oper geriet nach ihrer Premiere schnell in Vergessenheit und wurde erst vor kurzem, also vor wenigen Monaten, in den USA wiederentdeckt. Mhm. Und wir holen dieses Werk zurück nach Europa. Hamlet als Oper im Festspielhaus hier im Sommer 2016 in Bregenz.
Es wäre sozusagen nach, glaube ich, fast 150 Jahren die europäische Wiedererstaufführung, wenn man es so formulieren wollte.
Ja,
oder?
Kann man so sagen. Und es macht uns auch ein Stück weit stolz, dass es eben die Bregenzer Festspiele sind, die dieses Werk nach Europa zurückholen, nachdem es seit der Uraufführung in Italien praktisch in Vergessenheit geriet und dann nach einem Wiederentdecken in den USA jetzt hier in Bregenz zu sehen ist.
Tja, soweit Axel Renner, Pressesprecher der Bregenzer Festspiele zur Festspielbilanz. Also um die 98-99% Auslastung, davon träumen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall auch schon seit langem. Wenn die 70 erreichen, und ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus dieses Jahr, wir werden nächstes Mal ja mehr darüber erfahren, dann bin ich mir sicher, dass
dass auch 2016 wieder Freilichtspiele in Schwäbisch Hall gehen.
Genau, mit demselben Intendanten, das wollte ich nur sagen. nächstes Jahr, die Karten für nächstes Jahr kann man bereits erwerben, übrigens.
Ralf hat gerade eben versprochen, er nimmt mich nächstes Jahr mit.
Aha, vielleicht.
Zu Hamlet.
Am 20. Juli ist die Premiere vom Hamlet im Festspielhaus, also nicht auf dem See. Auf dem See ist natürlich Wiederaufnahme von Turandot am 21. Juli dann. Und es geht dann auch wieder einen Monat lang bis in den August hinein, die Bregenzer Festspiele. Soweit dazu und jetzt habe ich noch mal etwas Musik und danach kommen wir endlich zum Räubacher Sommertheater. Thank you. Soweit also das Wolfgang Torkle Trio und jetzt habe ich am Telefon den Ortsvorsteher, wenn man so schön sagt, den Ortsvorsteher und Vereinsvorsitzenden des von Reubach und des Reubacher Sommertheaters, Heiko Reinhardt. Hallo nach Reubach.
Ja, hallo Ralf, hier ist Heiko.
Ihr hattet dieses Jahr euch mit Marie-Louise Fleißer und ihrem Stück Der starke Stamm auseinandergesetzt, beziehungsweise Gerd Bauer hat es euch ganz sanft zu Gemüte geführt, dass ihr das doch spielen mögt. Wie ist denn das Stück bei Publikum und beim Ensemble selber angekommen?
Also es ist ein spannendes Stück und man wusste auch anfangs gar nicht so ganz genau, wie man drauf zugehen soll. Und wie du schon gesagt hast, Gerd Bauer hat es eigentlich sehr gut auf die Bühne gebracht und mit seinen Schauspielern, also mit unserem Stammensemble eigentlich, wirklich gut hinbracht. Von der Schauspielerseite ist es sehr gut angekommen. Also es war eine Herausforderung durch das, dass sehr viele Monolog-Rollen dabei waren, die wirklich den Schauspieler alles abverlangt hat. Die haben das aber geliebt, das so zu spielen. Das war spielerisch sehr viel zu machen gewesen. Auf Publikumsseite, da war es auch so, dass ein Stück von Marie-Louise Fleißner eigentlich nicht so wirklich bekannt ist, ja, weil in der Schule liest man es zwar, aber kennen tun es nicht sehr viele. Und man hat auch gemerkt, dass die Leute anfangs vorsichtig waren, aber nachdem dann viele begeisterte Leute vom Platz gegangen sind, dann ist es schon, hat sich's rumgesprochen und die Leute sind nach Reubach geströmt. Das war toll.
Geströmt heißt, welche Bilanz hat denn das Reubacher Sommertheater zu verzeichnen, der Verein?
Also ich muss deutlich, also Bilanz verrate ich dir nicht. Nee, aber ich muss ganz deutlich sagen, es ist das erste Mal, dass wir an allen 6 Vorstellungen ausverkauft waren. Es hat aber auch, das muss ich auch gleich dazu sagen, niemand ist abgewiesen worden. Ja, wir haben immer die Möglichkeit gehabt, genug Notplätze noch zur Verfügung zu stellen, sodass alle, die gekommen sind, auch tatsächlich haben von guten Plätzen Zuschauer können.
Und wie viel Rückhalt hat inzwischen jetzt dieses Sommertheater in der Bevölkerung, im Ort selber in Reubach? Manchmal ist es ja so eine Situation, wenn die Hauptstraße gesperrt ist, ne? Ja. Wenn man einmal drum herum fahren muss, dann fühlen sich manche dann schon ein bisschen gewissermaßen genötigt.
Ja, ist gut, dass du das ansprichst. Es ist tatsächlich so, wenn man eine Straße sperrt und viele Leute drumherum fahren müssen, da spreche ich jetzt eigentlich nicht nur von Reubachern, sondern es ist auch ein Durchfahrtsverkehr in die anderen Ortschaften, dann stößt es immer ein bisschen auf Kritik. Also ich muss so sagen, ich denke, die Kritik in Reubach selber ist sehr gut und sehr mäßig und eigentlich kaum ausgefallen. Also die Reubacher waren sehr zufrieden mit ihrem Sommertheater und ich bin auch froh, dass sich die Reubacher mit ihrem Sommertheater auch immer mehr irgendwie in Verbindung bringen und das auch nach vorne tragen. In den anderen Ortschaften haben wir uns wirklich Mühe gegeben, dass wir sehr gut publiziert haben, wann die Straße gesperrt ist und haben auch ich denke, wenn man mit den Leuten spricht, dann kann man auch kurz für lokale Umleitungen sorgen und so. Also man redet ja mit den Leuten und man macht auch viel möglich und es ist ja nicht einfach so, dass wir jetzt die Straße zuziehen und sagen, basta, da kommt keiner durch.
Ja, tagsüber ist das, denke ich mal, jetzt nicht so das Problem, aber halt abends und das ist halt die Frage, wie viele fahren abends am Wochenende, es waren ja nur Wochenendvorstellungen, ne? Und eine, glaube ich, mittwochs.
Ich sag mal, Reubach, ich weiß nicht, wer es vom Sendegebiet aus kennt, Reubach ist ein kleiner Ort, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt an der Bundesstraße wohnen, also die paar Fahrzeuge, die kriegen wir außenrum geleitet, das hat schon gepasst.
Ah ja, dann ist das Reubacher Sommertheater ja ein Verein. Und wie alle Vereine plagt auch diesen Verein die Geldnot.
Ja.
Dieses Jahr gab es von dir ja eine Aktion. Du wolltest ja neue Mitglieder gewinnen.
Genau.
Wie viel Erfolg war diese Aktion denn jetzt bis jetzt beschieden?
Also wie du schon eingangs gesagt hast, es ist halt einfach so, Sommertheater ist halt nicht gesattelt mit Geld. Wir finanzieren uns eigentlich nur aus den Eintrittsgeldern. Und das ist wirklich schwer, da überhaupt kostendeckend zu arbeiten. Also wir sind auf die ehrenamtliche Mithilfe aller, auch der Schauspieler, das muss man ja wirklich erwähnen, die Schauspieler arbeiten genauso ehrenamtlich, sind wir angewiesen. Anders würde das überhaupt gar nicht funktionieren. Für mich war es jetzt irgendwie, oder es ist eigentlich noch ein Ziel, dass wir mehr Mitglieder bekommen. Also es geht einfach darum, wir wollen, dass die Leute ihr Theater schätzen. Wir wollen, dass die Leute die Kultur auf dem Land schätzen und dann auch bereit sind, eine Mitgliedschaft beim Reubacher Sommertheater zu erwerben, die tatsächlich sehr billig ist, die kriegen sie für 10 Euro. Und damit wir dann quasi die Arbeit des Vereines unterstützt und da verlangt keiner von diesen Mitgliedern, dass sie auf irgendwelchen Festchen Würstchen rumdrehen oder dass sie dann nachher Theater spielen müssen. Das ist, kann man betrachten wie eine passive Mitgliedschaft, alleine nur um die Kultur auf dem Land zu fördern. Was anderes ist es nicht. Jetzt, weil du gefragt hast, wie viel haben wir mitgemacht? Ja, wir haben gut beworben, wir haben die Leute animiert, da mitzumachen. Es waren nicht sehr viele. Wir haben noch viele, viele, viele Tickets übrig. Ein paar sind tatsächlich dazugekommen. Ich würde mir noch viel, viel mehr wünschen.
Wie kann man das denn jetzt außerhalb der Festspielsaison machen? Muss man da auf die Homepage gehen?
Genau, richtig. Also wenn man auf die Seite geht, reubacher-sommertheater.de, findet man dann die Möglichkeit auf dem Link, so einen Mitgliedsausweis zu erwerben. Den unterschreibt man, da macht man die Bankverbindung drauf und schickt es an uns zurück. Also wie gesagt, es ist eine gute Sache, weil damit auch die Kultur langfristig auf dem Land unterstützt werden kann. Staatliche Unterstützung gibt es für uns leider keine.
Auch nicht von der Gemeinde?
Doch, die Gemeinde legt sich auch ins Zeug, muss man auch ganz deutlich sehen. Also wir werden sehr gut unterstützt von der Gemeinde Rot am See, der das Reubacher Sommertheater auch am Herz liegt. Und zwar haben wir einen kompletten Kartenverkauf in der Gemeinde Rot am See. Man muss auch sehen, das sind immer Leute für uns zur Verfügung, die das tun. Also Rot am See selber fördert uns mit kleinen Spendenmitteln, gab es für Investitionen, das machen sie für jeden Verein. Und dann halt eben, dass wir Leistungen bekommen. Leistungen vom Bauhof für die Absperrung, dann wir kriegen Leistungen vom Rathaus selber für den Kartenverkauf. Wir kommen in der Werbung, da ist auch ein Büro vorgesehen im Rot am See, die uns ein bisschen unterstützt mit Werbung. Also wir müssen wirklich sagen, das ist eine große Unterstützung, die wir selber auch so nicht leisten können. Also da gilt mein Dank auch der Gemeinde Rot am See, ganz klar.
So, jetzt war dieses Jahr Marie-Louise Fleißers der starke Stamm dran.
Ja.
Zwischen dem 10. und 18. Juli war das zu sehen. Und jetzt, was hat man schon irgendwas in Aussicht für Juli nächsten Jahres?
Ja, wir können in Aussicht stellen, dass wir nächstes Jahr wieder spielen.
Doch so viel, ne?
Ja, also ich muss so sagen, es ist für alle, die beschäftigt sind am Theater bei uns, erstmal ein großer Stein vom Herzen gefallen, als man fertig ist. Also es ist ein Gefühl, dass man sagt, der Erschöpfung und andererseits der Zufriedenheit. Und wir machen das jetzt einfach erstmal mit Pause. Muss ich wirklich sagen, wir machen eine Sommerferienpause, dass die Leute auch wieder ein bisschen zur Ruhe kommen können und wir nicht gleich so sagen, Mensch, wir brauchen ein neues Stück und macht mal Huja, wir brauchen was. Auch wenn es ein bisschen schlecht ist wegen Werbung, weil das eigentlich jetzt schon geschehen sollte, wollen wir den freiwilligen Theaterspieler und auch der Regie wirklich auch noch eine Pause gönnen, dass wir nachher wieder nach den Ferien zusammen hinsitzen kann und dann in Ruhe wieder ein Stück suchen kann.
Bis wann voraussichtlich wird es dann feststehen?
Also mein Plan ist es, dass ich es an der Muswiese in Rot am See präsentieren kann.
Ja, das berühmte Fest,
die ja, Muswiese. Das ist unser Fest, ganz klar.
Das heißt, es ist Mitte Oktober, glaube ich, ne?
Das zweite Oktoberwochenende ist es. Und da sollte es dann am Stand der Gemeinde Rot am See, möchte man dann da auch den Titel präsentieren. Ich hoffe, es klappt so. Also, das ist jetzt ein Versprechen meinerseits, ob wir das halten können. Ich probiere
es. Frag's mal anders. Gab es denn von Gerd Bauer so die Idee, weiter in diese Richtung Volkstheater zu gehen?
Da gibt es eigentlich noch gar keine Aussage. Also es ist auch jedes Mal beim wenn es darum geht, ein Stück zu finden, sitzt Gerd Bauer mit den Schauspielern zusammen. Also wir haben einen Schauspielerstamm, die in Reubach quasi die Treue halten. Und die Stückfindung ist eine Gemeinschaftsaktion gewesen. Ich glaube, das wird auch wieder so gemacht. Also Gerd Bauer wird seine Vorschläge einbringen, ja, und die anderen schauen drüber. Es ist auch nicht so ganz einfach. Man kann ja einfach nicht ein Stück aus der Kiste ziehen und sagen, lass uns das spielen. Das muss nachher auch mit dem Ensemble zusammenpassen. Das ist wirklich nicht so wirklich einfach zu machen.
Gut, dann sind wir gespannt. bis Mitte Oktober bei der Mooswiese. Was es nächstes Jahr wird, soweit vielen Dank an dich, Heiko. Ja, Heiko Reinhardt aus Reubach in der Gemeinde Roth am See. Dort auch, du bist ja Vorstandsvorsitzender, oder wie nennt man das bei euch? Vorstand vom Reubacher Sommertheater e.V.
Ja, ich bin erster Vorsitzender des Vorstandes. Ja, das ist ein bisschen, klingt ein bisschen hölzern vielleicht, aber der Vorstand besteht ja aus mehreren Leuten, ja. Und die organisiere ich halt.
Okay.
Das ist mein Job.
So viel dazu. Vielen Dank nach Reubach.
Dankeschön, Ralf.
Und wir werden dann im Oktober mal Neues bekannt geben.
Schaut an der Mooswiese vorbei. Ich bin sicher, wir können was zeigen. Ne?
Okay.
Okay, danke, Ralf.
Ja. Bis dann.
Ja, tschüss. Tschüss.
So, das war nochmal das Wolfgang-Trockler-Trio. Wir sind nach wie vor in der Sendung Freilichtradio hier auf Radio Störfunk und wir sind am Ende.
Genau.
Wir sind auch am Ende. Ja. Voll und ganz am Ende. Das war nochmal als Nachtrag, es war nochmal das Reubacher Sommertheater als Nachtrag natürlich, weil es war im Juli die Bilanz, weil wir heute und nächste Woche Bilanz machen. Nächste Woche Freilichtspiele für Beschall, Kreuzgangspiele Feuchtwangen und Burgschauspiele Leofels, habe ich ja schon mal angekündigt am Anfang der Sendung. Und in Reubach, wollte ich nochmal ergänzen, waren es also fast 1400 Plätze, die verkauft worden sind bei den 6 Vorstellungen.
Das nicht mitgerechnet die Autofahrer im Drive-In.
Drive-Through hätte ich jetzt eher gesagt. Genau, ja. vor der Tribüne und der Bühne selbst, weil da ist ja die Straße. Ja, das war Freilichtradio.
Wir verabschieden uns für die heutige Woche. Nächste Woche, wie gesagt, großes Thema Bilanz der Freilichtspiele, Schwäbisch Hall und natürlich mit der spannenden Frage, erledigt sich das Globetheater biologisch ganz von selbst?
Naja, werden wir sehen. Gut. Das war's, am Mikrofon verabschieden sich
Jan Wichert
und Ralf Snohammer.